Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, hallo Robert, ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge. Wie ist es dir denn mit deiner Aufgabenstellung ergangen?
Wie ist es mir ergangen? Ich habe tatsächlich mir umfangreiche Notizen gemacht. Also je nachdem, wie umfangreich es werden soll, habe ich tatsächlich jetzt eine größere Analyse. Ich glaube, ich fange einfach mal an. An Tag 1. Das Spannende war natürlich erstmal ganz am Anfang so die Selbstbeobachtung. Also dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt offener nach draußen, ich begegne den Menschen, also allen Menschen wohlwollend und herzlich und gucke, dass ich in Kontakt komme, wo ich mich erstmal gefragt habe, woran merke ich eigentlich, dass ich jetzt wirklich da gut und offen unterwegs bin? Wie ist das eigentlich sonst? Inwieweit ist auch diese Selbstbeobachtung dann schon wieder möglicherweise ein Hindernis, weil ich dann viel zu sehr im Kopf bin und dergleichen? Also es war selbsterfahrungstechnisch ein tolles Experiment, also die Hörerinnen und Hörer, die das bisher noch nicht ausprobiert haben, können das vielleicht auch einfach mal machen, vielleicht mal ihre Einstellung so ein bisschen zu ändern und zu gucken, was passiert. Es war auf jeden Fall ein spannender Anfang. Und jetzt ist für mich die Frage, weil Kadi, du hast, glaube ich, schon so einen Ansatz, kurz was dazu zu sagen, ob ich erstmal weiter von meinen Erfahrungen berichte oder ob du vielleicht gleich was dazu sagst.
Ja, du hattest mir ja den Auftrag Sonnenblume mitgegeben. Und für mich war es so, dass ich mich also darauf gefreut habe, andere Erfahrungen zu machen und mich, was immer ich jetzt unter Sonnenblumenausstrahlung verstehe und Verhalten, das umzusetzen. Und es ist mir nach dem Podcast an dem Tag noch ganz gut gelungen. Am Folgetag, im Laufe des Vormittags auch noch. Und dann merkte ich aber, wie durchaus energiefressend das war, mir immer wieder bewusst zu sagen, du solltest, sage ich mal, die Sonnenblumenhaltung haben, wie ich dann doch immer innerlich in meiner Welt war und das Äußere dann nicht mehr so angeguckt habe, weder abfällig noch nett, freundlich, liebevoll. Ich war einfach in meinem Film. Ich hatte meinen Kopf voll und habe nicht so viel Bedeutung nach außen gegeben und musste mich wirklich bewusst daran erinnern. Aber ansonsten sind ganz interessante Begegnungen passiert, beispielsweise mein Nachbar gegenüber, den sehe ich häufig nicht so viel und sag ich mal, ich bin mit dem anderen Nachbarn, das ist ein Bruder, ganz gut in Kontakt und die sind schon seit vielen Jahren im Streit und sprechen nicht miteinander und da es bei uns in der Straße nur drei Häuser gibt, die beiden Brüder und ich sozusagen, ist das immer schwierig, wenn man mit dem einen gut kann, dann ist der andere eher vorsichtig, aber ich habe das immer ganz neutral eigentlich gesehen, aber ich merkte, dass er Schwierigkeiten damit hat und an dem Nachmittag sah ich ihn vor seiner Haustür stehen und was ich sonst wirklich nie mache eigentlich, wenn ich nicht ganz bewusst was vorhabe. Ich habe ihn gesehen, ich bin über die Straße gegangen, auf seinen Hof vor die Haustür, habe ihm die Hand hingehalten und habe ganz freundlich strahlend zu ihm gesagt, Mensch Werder, ich freue mich so, dass ich dich sehe. Ich wollte dich mal per Handschlag begrüßen. Und er war völlig irritiert. Also er guckte verunsichert, er lachte verlegen. Ja, und dann hat er halt irgendwas erzählt, um seine Unsicherheit, glaube ich, auch zu überbrücken. Hat mir gleich halt Geschichten erzählt, die irgendwo passiert sind im Dorf. Und hast du das schon gehört? Und so. Ja. Auf jeden Fall war das und die Folgetage, immer wenn er mich gesehen hat, auch im Auto, wenn ich weggefahren bin oder nach Hause gekommen bin, hat er mir irgendwie ganz freundlich zugewinkt, anders als sonst.
Ja. Ah ja, Das heißt, da gab es schon eine nachhaltige Unterschiedsbildung allein durch diese einmalige Veränderung.
Ja, absolut, absolut.
Ja. Ich finde es spannend, was du sagst, weil das sind auch Sachen, die ich bei mir beobachtet habe. Also gerade auch das Thema so Verhalten versus Haltung. Ne? Also bin ich im Außen offen, freundlich, zugewandt oder bin ich es im Inneren oder bin ich es irgendwie an beiden Stellen? Meine Frau hat an dem Morgen, als ich dann aus der Tür raus bin, auch gesagt, okay, Robert, du bist gerade irgendwie ein bisschen übersteuert. Ne? Also weil ich dann so es fast schon ins Lächerliche gezogen habe, was ja auch jetzt nicht Sinn der Übung war, aber was für mich halt so die Herausforderung war, es tatsächlich ernst zu nehmen und mich tatsächlich auch innerlich zu öffnen. Und da habe ich festgestellt, einerseits so die Mustereinladung in bekannten Kontexten. Also ich bin dann mit einer langjährigen Kollegin und Freundin zugefahren und habe dann auch von meinem Experiment berichtet und wie ich da jetzt quasi den Leuten begegnen werde, so auch in einer gut leicht übersteuerten Form. Und sie meinte dann auch, Robert, wenn du das wirklich machst, dann haue ich dir eine runter, verhalte ich endlich so wieder wie sonst. Also das war dann insofern eher spannend zu gucken, wie reagiert denn das Umfeld, das dich jetzt vielleicht schon, also oder in dem Fall mich schon länger kennt, vertraut ist mit dem, was so zu erwarten und nicht zu erwarten hat, wenn da plötzlich ein Unterschied irgendwie auftaucht. Wie gesagt, sie und ich, wir haben eine gute Beziehung, da konnte sie mir das auch um die Ohren hauen. Aber es war auch insofern halt auch die Challenge, diesen Mustereinladung und diesen klassischen Rollen, die ich ja auch im Arbeitsalltag jetzt mittlerweile ja habe, den halt so ein bisschen auszuweichen. Und ich habe gemerkt, körperliche Grundbedürfnisse sind ein Riesenthema. Also dieses energetische, dieser Aufwand, dieses immer wieder, ich sag mal, darin zurückkehren, okay, ich bin jetzt offen, freundlich, zugewandt. Da habe ich gemerkt, puh, wenn ich nicht gut bei mir bin, wenn ich nicht irgendwie gut geschlafen habe, wenn ich nicht hinreichend gegessen und getrunken habe, dann fällt mir das deutlich schwerer.
Genau. Deswegen beginnt ja jegliche Veränderung oder Heilungsprozess erstmal mit einer guten Versorgung dieser absoluten Grundbedürfnisse, damit du oder andere natürlich auch genug Energie zur Verfügung haben, damit sie ihre Impulse, sage ich mal, aus der mittleren Hirnebene besser kontrollieren können. Oder wir würden ja von Hemmung sprechen, dass die nicht so durchschießen. Und das kostet einfach Energie. Und das habe ich gemerkt. Und ganz häufig bin ich da komplett rausgegangen, war völlig in meinem Innenleben, weil ich im Moment sehr viele Themen habe, die da auch drin arbeiten und drehe da alles Mögliche an Perspektiven und suche nach guten Lösungen für mich. Und dann habe ich das Äußere vollkommen vernachlässigt. Und wenn es mir dann mal wieder eingefallen ist, dann habe ich das gemacht. Ich habe so eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio und da bin ich eher, da bin ich schon mal von jemand angesprochen worden, der mit allen da in Kontakt ist und kennt die mit Namen und so weiter. Und ich schaue dann eher finster, weil ich alles in meiner Freizeit im Fitnessstudio haben will, bei meinem Job aber nicht noch viele soziale Begegnungen und Gespräche, die mir ihren ganzen Kram erzählen. Ich will meine Übung machen und bei mir sein und gut ist. Und so eine Ausstrahlung hatte ich immer. Und halt wie gesagt, da hat mich mal einer angesprochen. Ich sei wohl irgendwie so ein Arroganter, der mit anderen nichts zu tun haben will und sowas. Da habe ich zu ihm gesagt, stimmt genau. Und der war zufälligerweise auch da im Fitnessstudio und dann bin ich auf ihn zugegangen, habe ihn freundlich begrüßt und der wäre bald von seinem Fahrrad gefallen. Also, aber er hat mir danach auch ganz viele Sachen erzählt von sich und natürlich wieder alles so Geschichten von Krankheiten und so weiter. Und ein anderer Freund hat zu mir gesagt gleich, sag mal, hast du was eingenommen? Oder musst du jetzt Medikamente nehmen, dass du so anders bist? Und also im Prinzip nochmal eine gute Erfahrung von seinen Routinemustern umzustellen. Oder ich habe gerade nochmal in meinem Buch nachgelesen, der Unterschied zwischen der Routineregulation und der Zentralregulation. Und die kostet einfach biologisch viel mehr Energie. Ja, von daher,
wobei ich, ja. Bitte?
Nein, bitte, ich bin fertig.
Was mich ja so ein bisschen dran amüsiert, ist ja vielleicht auch so das Erkennen der Nützlichkeit des eigenen sonstigen Daseins, wenn du sagst, na, dann kam der gleich mit seiner Lebensgeschichte um die Ecke und hat dich dann eben dort mit vielen Sachen ich will jetzt nicht sagen behelligt, aber er hat dir einfach sehr viel erzählt, wo du vielleicht gar nicht die Lust und gar nicht die Kapazitäten für hattest, dann hat es ja auch tatsächlich seinen Wert, manchmal so ein bisschen vielleicht grimmig oder unnahmbarer oder in sich gekehrter unterwegs zu sein,
Absolut.
weil es erfüllt dann ja den Zweck.
Absolut. Also das habe ich in jedem Fall gemerkt. Was es für eine sinnvolle Strategie ist, die ich mir so über die Jahre angeeignet habe, in gewissen Kontexten eine gewisse Form von Unnahbarkeit auszustrahlen. Oder manchmal höre ich ja auch, dass andere Angst vor mir haben, aber das hilft. Also das hilft vor solchen Geschichten, das ganz nett ist und es kostet Zeit. Ich hatte dann nach kurzer Zeit umgekehrt das Gefühl, der erzählt so intensiv, ich kann jetzt nicht einfach sagen, Schluss jetzt als Sonnenblume. Sondern ich muss weiter ganz offen wie die Sonnenblume dastehen, die in die Sonne schaut auch, ganz weit geöffnet und ich kriege jetzt alles von außen rein erzählt und kann mich nicht mehr wehren und entsprechend abgrenzen.
Das finde ich tatsächlich eine spannende, ich sag mal ja auch so Selbstaufgabe in doppelter Bedeutung in einer gewissen Art und Weise, weil ich mich auch gefragt habe, okay, ich gehe jetzt mit den Leuten gut in Kontakt. Du hast ja auch gesagt, ne, ich schaue denen in die Augen und baue einfach eine gute Beziehung auf, wo ich mich auch gefragt habe, inwieweit darf ich jetzt trotz dieser Haltung mich auch abgrenzen, inwieweit darf ich auch irgendwas nicht so gut finden? Das war für mich tatsächlich so eine, ich sag mal, Regulation im Sinne von wie einseitig oder extrem interpretiere ich die Aufgabe oder wie viel Freiheit nehme ich mir auch mal irgendwann, den Kontext und die Situation nochmal eine gewisse Rolle zu spielen. Was ich ziemlich spannend fand, weil ich bin ja dann wirklich losgestiefelt und habe gesagt, okay, ich öffne mich, soweit mir das möglich ist, ich schaue die Leute freundlich an, ich biete, mache Beziehungsangebote. Du glaubst gar nicht, wie wenig das gefruchtet hat. Ich meine, ich war jetzt nicht zwingend enttäuscht, aber ich war überrascht, weil ich war ja dann am Stuttgarter Hauptbahnhof unterwegs, bin ja in Richtung unseres Arbeitstreffens gelaufen. Da waren die Leute, die haben auf ihr Handy gestarrt. So, dann gab es die Leute, die sind gedankenversunken rumgelaufen, also die waren einfach in Gedanken so, haben sich halt, ne, über ihren Tag Gedanken gemacht oder worüber auch immer. Manche waren vielleicht auch fokussiert, ne, manche vielleicht auch so ein bisschen ängstlich, dass sie gesagt haben, ich starre einfach vor mich hin, dass auch ja niemand mit mir in Kontakt geht, weil wer weiß, was dann passiert oder wer weiß, ob ich mich dann abgrenzen muss, was ich vielleicht nicht kann. Also es war einfach faszinierend zu beobachten, an beiden Tagen, wo ich das ausprobiert habe. So viel Anklang findet das gar nicht und das fand ich ja irgendwo schade, weil manchmal sind es ja wirklich so diese beiläufigen Begegnungen im Vorbeigehen, wo es mir so geht, okay, da sehe ich jetzt einen Mensch, der Mensch sieht mich, wir machen da kein Aufhebens drum, sondern es war einfach ein kurzer Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes und dann geht jeder seines Weges und das war zumindest jetzt in dem Kontext, wo ich unterwegs war, gerade jetzt mit unbekannten Personen einfach, ich möchte nicht sagen erschreckend, aber zumindest faszinierend, wie viele da wirklich fokussiert, vielleicht auch ein bisschen ängstlich oder eben einfach abgelenkt waren von dem, was sonst so an anderer Stelle in der Welt passiert und gar nicht im Ansatz geguckt haben, was passiert eigentlich gerade links und rechts meines Weges, den ich gerade langlaufe.
Ja, das ist ja, das hört man ja und liest man ja überall, sage ich mal, dass die Aufmerksamkeit weniger, ich sage mal, menschen- oder beziehungsorientiert ist, sondern irgendwie aufs Smartphone, also recht eng ausgerichtet ist, dass man nach Möglichkeit nicht mit anderen in Kontakt kommt. Die Frage ist, entwickelt sich daraus so eine gewisse Schüchternheit oder auch eine Scheu oder eine Vorsichtigkeit oder auch so was Ungeübtes einfach mit so normalen, spontanen Reaktionen, die entstehen, umzugehen. Fällt mir gerade ein, noch eine andere Geschichte. Ich kaufe relativ häufig bei Alnatura ein, das liegt auf dem Weg und so weiter. Und da wird auch Biobrot verkauft. Und da kann man auch vorab zahlen, ohne dass man halt erst durch den Laden muss und so weiter. Und da war da so eine Frau, ich meine, ich bin jetzt ja selbst alt geworden, aber ich würde sagen, ein bisschen fortgeschritten, aber vielleicht war sie so Mitte 40, um die 50 rum. Und ich bestelle mal Brot und dann fiel mir wieder die Aufgabe ein. Und dann sagt sie zu mir, als sie dann den Betrag sagt, zahlen Sie gleich hier. Oder wollen Sie noch was anderes einkaufen, dann müssen Sie da hinten bezahlen. Da habe ich gesagt, nein, ich zahle bei Ihnen und strahle Sie an. Dann fragt sie mich, haben Sie eine Treuekarte? Und ich hab keine Treuekarte, ne? Das sage ich auch zu ihr, nein, habe ich nicht. Und dann habe ich so gesagt, habe das aber aufs Einkaufen bezogen, weil ich mein Brot durchaus auch woanders kaufe, habe ich gesagt, ich bin nicht treu. Und da guckt sie mich an und sagt, wie, Sie sind nicht treu? Da habe ich gesagt, naja, treu sein, ich bin doch als strahlende Sonnenblume unterwegs, da ist man doch nicht treu, da strahlt man doch alle an. Und dann hat sie sich köstlich amüsiert und gefreut und hat gesagt, das hätte sie ja ganz selten erlebt, dass jemand sagen würde, er sei nicht treu. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt, also die wenigsten Menschen sind doch treu, habe ich gesagt. Wie machen Sie das denn? Naja, da hat sie da nichts weiter zu gesagt, da hat sie da nur so vor sich hingelacht. Der Effekt ist dann später, hat sich eingestellt, die war dann öfters wieder da, als ich dann in den Folgetagen dort eingekauft habe. Auf jeden Fall hat die sich mir gemerkt, also die kann mich jetzt zuordnen zu dem Gespräch und ist immer besonders freundlich und zuvorkommend.
Das heißt, du hast dir dann quasi mit deiner Sonnenblume angesteckt, dass sie jetzt auch dich sonnenblumenartig jedes Mal anstrahlt, wenn du vorbeikommst.
Ja, genau. Aber der Einstieg war einfach nur ein Wortspiel, ja, was ich aufgenommen habe. Ich habe ja mit der Doppeldeutigkeit gespielt. Ja, ich hätte es immer sagen, nein, ich kaufe auch woanders mein Brot. Ich bin hier nicht treu, aber sie hat es übergeordnet verstanden.
Ja, das sind ja so die kleinen lebendigen Momente des Alltags, was mich gerade amüsiert hat. Ich greife es einfach nochmal auf, mal gucken, von wegen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen. Wo du meintest, ich glaube, du hast gesagt, ältere Dame oder dergleichen. Und dann gesagt, so 45 bis 50. Also ich bin mal gespannt, wo der Aufschrei durch die Republik geht.
Ja, ich wollte sagen, ich habe manchmal auch ganz junge Bäckerei-Fachverkäuferinnen. Und dann wäre das vielleicht nochmal ein Unterschied gewesen, dieses Gespräch, weil eine, sagen wir, um die 50 Jahre alte Frau hat mit Sicherheit vielleicht mehr Beziehungserfahrung als wie eine junge.
Das heißt, die fühlt sich dann nicht gleich sexuell belästigt durch deine Anspielung,
auch
dass
das
dann
nicht,
die Aussage,
genau,
ja, ich bin nicht treu, gleich bedeutet, dass du ihr
das
irgendwie
eine Einladung
machst,
genau,
oder ansonsten hättest du vermutlich, ansonsten hätte ich vermutlich schon dich in der Zeitung irgendwie deutschlandweit gesehen, im Sinne von hier, ne?
Genau.
Alter Lustmolch, richtig, schiebt eine Blume vor sich her, um junge Bäckereifachverkäuferinnen hier sexuell, genau, zu belästigen.
Und gibt die Schuld seinem Podcast-Partner, weil der ihm den Auftrag gegeben hat.
Genau, dann war es ich noch, im Sinne von, der dich dazu verleitet hat, da die Frauen zu belästigen. Ja, witzig ist aber auch, es war dann schon auch für mich eine Challenge, einfach zu gucken. Ich hatte dann auch Arbeitskolleginnen und Kollegen, die dann ja auch so immer sehr unterwegs sind. Manche sind da sehr herzlich und wollen immer drücken und ich bin jetzt ja nicht so der Drücker. Also es gibt Leute, die drücke ich sehr gerne und es gibt Leute, da ist für mich in Ordnung, dass ich gedrückt werde. Und es gibt Leute, wo ich sage so, nee, ich möchte eigentlich nicht gedrückt werden, was natürlich in sozialen Situationen eine Herausforderung ist, weil, ne, du hast 5 Leute und wie häufig sagst du dann, ja, dich möchte ich gerne drücken. Bei dir ist es okay, wenn du mich drückst und dich möchte ich nicht drücken. Also das ist ja in sozialen Situationen, also ich mache das da zumindest selten. Manchmal navigiere ich das durch Körpersprache. Aber es ist ja schon eine Herausforderung, auch wie kommt das an, dann nehmen das Leute persönlich, so ist es gar nicht gemeint. Und ich habe dann aber auch gesagt, oder ich wurde gefragt von wegen, ne, hier Robert, du drückst ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, hey, ich bin freundlich und zugewandt, ich gehe hin und drücke die Person. Und das sorgt ja dann auch für Überraschung und Irritation, das ja einzuordnen und führt natürlich auch da wieder zu interessanten Beobachtungen, dass dann gesagt wird, ja, den drückst du und mich drückst du nicht. Also das ist ja letztendlich auch immer die Frage, wie gehen andere Leute letztendlich mit der Herzlichkeit um? Beziehungsweise wie gehen sie vielleicht auch mit der Unterschiedlichkeit in Herzlichkeit um, wenn eben manche Leute mir, ich sag mal, naheliegenderweise näher stehen und andere halt nicht.
Genau. Ja, diese Unterschiede zu machen und hält man das dann aus, auch zu selektieren, es ist schon, also man mutet ja den anderen auch was zu. Die müssen ja auch die Fähigkeit haben, das so zu antizipieren, dass das jetzt mit ihnen nichts zu tun hat, dass es keine persönliche Bewertung ist, die du ja vornimmst. Also eigentlich schon, das möchtest du mit dem nicht, aber du stellst den Wert ja als Mensch nicht in Frage.
Genau, sondern es gibt einfach, und ich meine, es ist ja auch, also gewissermaßen ist das ja auch natürlich, weil ich meine, wir laden nicht jede Person zu uns nach Hause ein.
Wohl wahr.
Und wir machen nicht mit jeder Person irgendwelche Scherzchen oder Spielchen. Wir gehen nicht mit jeder Person irgendwie ins Bett oder knutschen nicht mit jeder Person rum. Also wir machen ja einfach letztendlich Unterscheidung. Und manchmal gibt es aber Situationen, wo dann so getan wird, naja, das bedeutet jetzt irgendwas was Weltbewegendes, wenn ich halt in einem Arbeitskontext eine Person irgendwie drücke, der anderen die Hand gebe und einer vielleicht nur winke. Und spannend wird es ja auch, wenn das dann für die andere Person auch so passt. Also wir haben auch im Arbeitskontext Leute, die wollen auch nicht gerne gedrückt werden, wo ich sage, ja super, dann können wir uns beide zuwinken und gut ist und wir sind beide zufrieden. Aber ich glaube, da wird ja viel zu wenig drüber gesprochen letztendlich, wie kann ich gut in Beziehung gehen, was passt für mich vielleicht auch gerade. Weil selbst mit einer Person, mit der ich ja vielleicht sehr persönlich oder sehr eng bin, ist es ja nicht immer so, dass ich die ständig um mich herum haben muss oder dass ich ständig sage, ja, wir drücken uns jetzt, sondern manchmal gibt es ja auch so Tagesformen, wo ich vielleicht auch gar niemanden an mich ranlassen möchte, aber was ja überhaupt nichts mit der anderen Person zu tun hat. Und ich glaube, das wird aber viel zu wenig thematisiert, das ist zumindest meine Beobachtung, sondern dass da immer von einer gewissen Norm ausgegangen wird in die eine oder andere Richtung oder dass, wie du sagst, Sachen persönlich genommen werden, die aber gar nichts mit der anderen Person zu tun haben.
Aber da bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht, deswegen muss ich nochmal nachfragen. Bei der Deutschen Bahn unter der Mitarbeiterschaft, da nimmt man sich auch in den Arm und drückt sich?
Das gibt's auch, ja.
Ah ja, okay.
Also das ist ja dann dieses Spannungsfeld am Ende des Tages ja zwischen Rolle und Mensch und ne, habe ich freundschaftliche Beziehungen, ist es eine tatsächliche Freundschaft oder ist es quasi eben nur eine professionell freundschaftliche Beziehung. Also das hatte ich letztens auch in einem anderen Kontext als Diskussion. Ne, ist es wirklich eine freundschaftliche Beziehung oder ist es ein freundschaftlicher Aspekt in einer professionellen Beziehung? Das sind ja alles schon Aspekte, die ja mitschwingen und die ja für manche Leute wichtig sein können, dazwischen zu differenzieren. Im Sinne von, sind wir jetzt in Anführungszeichen echt miteinander oder ist es letztendlich nur eine Rolle, die wir gemeinsam irgendwie jetzt hier ausgestalten? Und wenn die Rolle nicht wäre, gäbe es auch die Beziehung nicht.
Ja, da kann man ja manchmal überrascht werden. Ich war vor vielleicht 2, 3 Wochen oder wie lange das her ist, war ich seit längerer Abwesenheit mal wieder in der Akademie. Und du kennst ja noch die Christine, die da immer noch arbeitet und, sag ich mal, meine engste Mitarbeiterin ist dort, also die maßgeblich mir zuarbeitet. Und dann saß die da hinter ihrem Schreibtisch und ich kam rein. Ich hatte dann während der Autofahrt schon einige Gespräche und wollte mir verschiedene Sachen merken, die ich jetzt unbedingt gleich in jedem Fall aufschreibe und umsetze. Und dann kam ich rein und sah sie, besser gesagt, sie sah mich. Und ich wollte gleich an den Schreibtisch und erstmal alles aufschreiben und notieren, damit mir da nichts wegrutscht. Und dann sprang die auf und kam auf mich zu, Freude strahlt und hat sich gefreut, dass sie mich mal wieder sieht und nahm mich in den Arm. Und was ist passiert über diesen Überraschungsangriff, würde ich sagen, habe ich natürlich gleich ein paar wesentliche Punkte nicht mehr notiert, die ich unbedingt machen wollte. Also nochmal ein gutes Zeichen auch, wie Aufmerksamkeit gebahnt wird, auch durch Beziehung halt.
Die Kehrseite der Sonnenblume, KD. Also das war eigentlich nur für 2 Tage geplant. Du darfst jetzt wieder grimmig oder neutral oder wie auch immer schauen, durch die Welt laufen. Es war also ein Experiment verpflichtend für 2 Tage, aber jetzt darfst du da gerne wieder modulieren, dass du nicht Gefahr läufst, dass die Leute immer gleich dich dann anstürmen und dir schöne Augen machen.
Ja, das war jetzt natürlich gar nicht so oft, aber das war jetzt noch eine Begegnung und Situation, wo sie das, sag ich mal, umgekehrt irgendwie für mich stellvertretend ausgeführt hat. Deswegen habe ich das erzählt und konnte nochmal die Wirkung aus der anderen Rolle heraus ganz gut nachempfinden.
Ja. Wobei das ja, ich sag mal, sowohl für die Sonnenblume als auch für das Schattengewächs gilt. Das hast du ja auch gesagt im Sinne von, es gibt ja Leute, die haben dann ja Angst vor dir, wenn sie dich sehen. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben Angst vor mir. Das überrascht mich auch immer wieder, wo ich dann so darstelle, also ich als kleines Kerlchen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man keine Angst vor mir haben müsste, aber es ist manchmal schon skurril, wo ich mich dann frage, sowieso.
Ja, aber das kann ich
dir doch nichts Schlechtes.
Ja, das geht mir ja auch so, aber bei dir kann ich das aus der Außenperspektive, glaube ich, ganz gut sagen. Jedenfalls meine ich das.
Jetzt bin ich gespannt.
Weil unsere Hörerinnen und Hörer können dich ja jetzt nicht sehen, aber du hast ja schon, ich sage mal, nonverbal eine ziemliche fokussierte Ausstrahlung, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, dass das an deiner scharfen Zunge liegt, wie du sprichst und wie du formulierst.
Ja, also das habe ich schon häufiger gehört im Sinne von, dass dort irgendwie mein Ausdruck sehr viel Gewicht hat, was mich immer überrascht und was ja selbst dann irgendwie greift, wenn ich versuche, so bekömmlich und friedfertig wie möglich zu kommunizieren. Also selbst dann gibt es immer noch Leute, die sich davon gestört fühlen, wo ich dann denke, ja, was soll ich denn noch alles tun? Also am besten grabe ich mich irgendwo ein und sage gar nichts mehr, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber tatsächlich eine der großen Herausforderungen, dort zu schauen, auch wenn ich bekömmlich kommunizieren möchte, wie mir das gelingt, weil am Ende des Tages entscheidet ja immer der Hörer oder die Hörerin, was er oder sie verstehen mag.
Ja, das ist so, auch wenn ich es mir manchmal anders wünsche.
Gut, aber zumindest du kannst damit ja anscheinend hinreichend gut umgehen, sonst würden wir ja nicht miteinander immer noch sprechen.
Naja, vielleicht sind wir uns in dem Punkt ja auch durchaus ähnlich und wissen, dass wir, was sich dahinter verbirgt, hinter der äußeren Ausstrahlung.
Ja, die ja auch nicht alle teilen. Also das gibt tatsächlich auch Leute in meinem Umfeld, die auch davon überrascht sind, wenn ich das erzähle. Also das beruhigt mich ja tatsächlich mittlerweile, dass es auch die gibt, die dann auch ganz irritiert sind und das nicht im Grund, also nicht im Ansatz verstehen, wie es dazu kommt, dass Leute sich halt von mir eingeschüchtert fühlen oder dergleichen. Also ich glaube, das ist ja am Ende des Tages auch immer eine Frage der Wechselwirkung und wie sind die anderen Leute für sich unterwegs. Also wenn du 100 Leute nimmst, wird es halt Leute geben, die finden dich oder mich halt sehr, sehr einschüchternd und manche nehmen uns vielleicht gar nicht wahr und manche finden uns sehr sympathisch und manche lächerlich. Also das ist ja letztendlich auch immer eine Frage, wer auf uns dann halt reagiert unter der Annahme, dass wir in allen Situationen dasselbe Verhalten zeigen. Das ist natürlich auch nicht immer der Fall, sondern wir haben natürlich da auch eine Varianz. Aber ich glaube, so eine Verhaltensbeobachtung durch 100 Personen würde zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Ja. Absolut. Ich würde sogar von mir noch sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, ich sage mal, je unsicherer oder ängstlicher ich mal im Inneren bin oder halt mit mir nicht gut unterwegs bin in meiner eigenen Beziehungsgestaltung im Inneren, dann löse ich bei anderen mehr so Projektionen aus wie Achtung, Achtung, vor dem muss man Angst haben. Bin ich aber mit mir gut entspannt, im Reinen, alles ist rund, stimmig, dann löse ich das auch halt weniger aus.
Also würdest du auch sagen, je klarer du für dich bist, umso weniger Unklarheit gibt es im Außen?
Bezogen auf Klarheit, Unklarheit müsste ich nochmal drüber nachdenken, würde ich erstmal spontan zustimmen. Ich meinte es aber gar nicht so richtig mit Klarheit und Unklarheit, sondern mit meiner Freundin würde jetzt sagen, wenn innerlich das Herz offen ist, auch für dich, also wenn du dich liebevoll angucken kannst, wenn da nichts ringt und kämpft, also du selbst nicht in der Schutzhaltung bist oder selbst in dir was ablehnst, bekämpfst sozusagen, was du im Moment gar nicht magst an dir. Also beispielsweise könnte es sein, dass du vielleicht ein Gefühl von Unsicherheit nicht magst, wenn du da einen Workshop machst und haderst mit dir, dann könnte das eben entsprechend sich bei anderen, die da auch sensorisch ganz empfindsam sind für diese Punkte, würden die das sofort spüren und würden dann denken, oh, vorsichtig mit dem.
Ja, das korrespondiert für mich nochmal gut mit unserer Übung, weil ich auch gemerkt habe, damit ich tatsächlich offen nach außen sein kann, muss ich auch erstmal offen mir selbst gegenüber sein. Also, dass ich tatsächlich mit anderen ja gut, wie du ja gesagt hast, ne, ich soll mit denen gut in Beziehung gehen, habe ich halt mir gedacht, KD, du Arsch. Ne, jetzt muss ich erstmal gut mit mir selbst in Kontakt gehen. Jetzt muss ich mir erstmal da die ganzen süßen Stücke reinpfeffern und ordentlich was essen und ordentlich was trinken und irgendwie vielleicht nochmal eine Körperübung mache, dass ich einfach sage, okay, ich komme hinreichend gut mit mir selbst voran. Weil wenn ich das nicht tue, dann ist quasi unsere Übung zum Scheitern verurteilt, weil ich kann ja nicht jetzt wohlwollend, beziehungsfreudig nach außen gehen, wenn ich gar nicht beziehungsfreudig mit mir selber in Kontakt bin. Das war für mich nochmal eine wertvolle Erfahrung, einfach zu sagen, okay, es steht und fällt quasi im Kontakt mit mir selbst und je besser ich mit mir selber im Kontakt bin, umso besser kann ich mit anderen in Kontakt gehen und wenn ich halt nicht gut mit mir in Kontakt bin, dann wird es halt schwierig. Das war jetzt so meine Beobachtung und so habe ich jetzt auch deine letzte Schilderung verstanden.
Ja, so könntest du sie verstehen. Mir ist zusätzlich noch eingefallen, was mir aufgefallen ist, dass ich mich teilweise gefühlt habe wie so ein Schauspieler, der, wenn es ihm wieder eingefallen ist, in diesen anderen Modus gehen konnte und konnte das auch ganz, ganz sicher ausfüllen, aber habe mich trotzdem nicht im Inneren so gefühlt. Aber ich habe das in dem Moment nicht mehr gemerkt. Das fand ich spannend. Also da fiel keine Aufmerksamkeit hin auf meine offenen Baustellen, die mich da im Inneren unruhig gemacht haben bis dato. Ja, sondern ich war dann einfach in diesem anderen Film. Aber so wie ich da wieder aus dieser Haltung raus war, war das andere dann aber auch schnell wieder da. Aber was ja nochmal schön dieses psychologische Konzept von Aufmerksamkeitskonkurrenz zeigt.
Ja. Was ich ja spannend fand, ich gucke gerade nochmal nebenbei so auf meine Notizen, auch neben so diesen Automatismen, wie du ja sagst, also ich habe dann auch irgendwann gemerkt, warte mal, Robert, du bist jetzt nicht freundlich zugewandt, du guckst schon wieder selber sehr fokussiert in der Gegend, ne, also da wieder diese Aufmerksamkeitssteuerung, habe ich mich auch irgendwann gefragt, so, wie war das denn eigentlich, oder warum laufe ich denn normalerweise so fokussiert, konzentriert, einigelnd durch die Weltgeschichte und nicht mehr so beziehungsoffen, weil ich mich ja dann durchaus so auch an Phasen meines Lebens erinnert habe, wo es also leichter war und auch es jetzt Lebenssituationen gibt, wo es leichter ist, wo ich eigentlich dann mich gefragt habe, so, wie kam das eigentlich dazu, dass mein Automatismus jetzt der Automatismus ist, der er ist und eben nicht mehr dieser freundlich nach draußen gehende, nicht mehr dieses so, ach ja, schön, ich habe jetzt hier Menschen, bin neugierig, interessiere mich für alles und jeden. Und das fand ich nochmal sehr spannend. Ich habe jetzt da keine finale Antwort drauf gefunden, aber zumindest einfach insofern auch nochmal einen Kontrast erleben, dass ich ja gesagt habe, naja, es war jetzt für mich nichts Neues, diese Übung durchzuführen. Ich meine, es gibt immer wieder Phasen im Leben, da ist es einfach gegeben. Oder da bin ich auch entsprechend gut mit mir im Kontakt und gehe gut nach draußen. Und zeitgleich aber auch die Frage, warum ist mein Automatismus eigentlich so, wie er ist? Genauso wie sich ja Leute, die jetzt ständig im Modus Sonnenblume unterwegs sind, ja auch fragen könnten, warum bin ich eigentlich jetzt die Dauersonnenblume? Also ich meine, die Kunst besteht ja vermutlich darin, letztendlich zu modulieren und auf der einen Seite offen und beziehungsfähig zu sein und auf der anderen Seite aber auch klare Grenzen ziehen zu können und da letztendlich das bestenfalls selbstbestimmt zu steuern. Aber es war für mich auf jeden Fall, also ich will nicht sagen eine gute Erfahrung, aber auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, dass wir diese Experimente jetzt durchgeführt haben, weil das zumindest bei mir nochmal sehr viele Prozesse angestoßen hat.
Absolut. Ich habe heute Morgen gerade eine Erfahrung gemacht. Wir haben uns ja kurz in unserem Vorgeplänkel vor dem Podcast nochmal über unsere neuen Frisuren unterhalten. Und ich bin seit einiger Zeit, gehe ich zu einem Friseur, der ist so, oder ich weiß nicht, der hält sich selbst für so eine Art Infriseur, schneidet da ganz vorsichtig und ganz genau. Und der Mitarbeiter, bei dem ich war, der ist jetzt ausgewandert und stand nicht mehr zur Verfügung und die haben jetzt ihr Personal reduziert und ich bekam jetzt keinen Termin mehr. Und jetzt waren die Haare aber ein bisschen lang und störte mich und ich wollte einfach wieder das ein bisschen leichter haben. Und dann habe ich heute Morgen rumtelefoniert und dann habe ich erstmal festgestellt, dass es nicht so leicht ist, einfach so einen Termin zu bekommen. Und dann habe ich aber tatsächlich einen bekommen und dann jetzt gleich in einer halben Stunde können Sie kommen. Und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich eine Friseurin erwischt, die hat alles gehabt, aber nichts von einer Sonnenblume. Mein Großvater hätte gesagt, ein Haudegen, was die Ausstrahlung angeht, aber völlig emotionsbefreit, ganz streng. Sie erweckte durchaus teilweise Mitleid bei mir, weil ich sie sah auch so ein bisschen aus, als ob sie sich auch halt selbst verletzt, also selbst mit sich nicht gut in Kontakt ist und glaube ich auch im Moment in keiner guten Lebensphase war. Also sah man ihr an, sie war sowas von unfreundlich zu mir, wie ich das selten erlebt habe. Und ich spreche dann auch meistens nicht, ich mache am liebsten die Augen zu, habe dann aber entgegen meiner sonstigen Gewohnheit die Augen aufgemacht und habe es mir dann noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Und bei dem anderen Friseur war ich so im Schnitt, sage ich mal, eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Hier war ich nach 9 Minuten fertig.
Oh.
und kein großes Wort, nichts hier, zack, so und so viel bezahlen sie und gut ist. Und ich habe sie dann hinterher noch belohnt mit einem halt ganz guten Trinkgeld. Das hat sie auch, ohne ihr Gesicht mal etwas aufzuhellen, auch einfach halt angenommen. Aber da habe ich gedacht, der muss es nicht gut gehen. Also das habe ich jetzt nicht mit mir in Verbindung gebracht.
Naja. Wobei ich ja sagen muss, ich meine, das sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, aber für die 9 Minuten siehst du ja sehr patent aus. Jetzt aus meiner Sicht, meiner Beurteilung.
Ja, danke. Okay, gut. Gut, das beruhigt mich ungemein jetzt, Robert.
Ja, vielleicht war die auch einfach ergebnisorientiert.
Ja, so sah die aus. Also so könnte man ihr Verhalten einschätzen. Völlig sachlich, ergebnisorientiert, kein Wort zu viel, es kommt nur auf das Ergebnis an.
Ja, vielleicht hat die auch einfach Rücksicht auf dich. Vielleicht war die auch einfach zugewandt, Kathi, und hat gemerkt, oh, der war in der letzten Zeit viel als Sonnenblume unterwegs. Der macht mir aber so den Eindruck, dass es eigentlich so ein in sich gekehrter ist. Ich mache jetzt mal hier einfach, ne, das Programm, was ihm gut tut, dass er einfach mal wieder den Kontrast zum Sonnenblumenerlebnis hat und dass das Fitnessstudio ein bisschen ausgeglichen ist. Vielleicht hat sie sich ja auch das gedacht. Also ich glaube es nicht, aber es wäre auf jeden Fall recht humoristisch.
Ja. Aber ich war heute Morgen nicht in der Stimmung, weil ich war auch sehr funktional unterwegs und hatte noch diverse Termine, damit ich auch rechtzeitig wieder hier bin zu unserem Podcast, dass ich die Sonnenblume da nicht rausgekehrt habe, sondern habe das so einfach über mich ergehen lassen. Ich habe ihr im Stillen aber alles Gute gewünscht und habe gedacht, hoffentlich geht sie mit sich demnächst wieder ein bisschen freundlicher um.
Ja. Ja. Können wir gespannt sein, vielleicht gehst du irgendwann nochmal zum Friseur, also da könntest du ja vielleicht auch eine Verlaufsentwicklung dann beobachten oder eben auch nicht.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn das mit meinem Haarwuchs so bleibt, also von daher.
Ich sehe schon, wir müssen irgendwann hier noch eine Videospur dazulegen, dass auch die Leute dann das einordnen können, wie wir gerade hier optisch unterwegs sind. Du hattest ja am Anfang gesagt, du hast ja gerade so ein bisschen mehr Kapazität und Zeit und dass du dich ja jetzt der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung ein bisschen mehr widmen möchtest. Was ist denn da das, was dich gerade umtreibt?
Ja, was mich gerade umtreibt ist, dass ich, also dass Gerald Hüther und ich vor einiger Zeit die Idee hatten, zu der bestehenden Akademie für Potenzialentfaltung Tochterakademien zu gründen, um einen weiteren Wirkungsgrad zu erhöhen, was unsere Einflussnahme auf gewisse Prozesse angeht in der Gesellschaft oder wie Menschen mit sich oder mit anderen umgehen. Und von daher war die Übung ganz gut, weil das passt ja dazu. Das salutogene Beziehungsgestaltung ist ja eher ein großes Wort, aber dass es um Gesundheitsfaktoren ja eher geht. Also was tut uns gut? Was hilft uns geht und weniger so sehr darauf zu fokussieren, was falsch läuft. Also auf das Pathogene, das wäre so die andere Seite zur Salutogenese. Und ja, da versuche ich gerade die Webseite aufzubauen und merke dann immer wieder nochmal, wie komplex das für mich ist, zumindest aus diesen vertieften fachlichen Themen, das in so eine einfache Sprache zu bringen, also für die Außendarstellung, dass sich möglichst viele Leute da angesprochen fühlen und sich eingeladen fühlen, damit auseinanderzusetzen. Und ja, das ist das, wo ich merke, das arbeitet in mir, weil was ich ganz gut ausdrücken kann, ist auch in meiner Fachsprache. Und davon angefangen, fängt man dann wieder an, mit allen möglichen inhaltlichen Fachthemen sich zu beschäftigen, beispielsweise mit Sprache, mit Bedeutung von Wörtern, welche Wörter Menschen bevorzugt benutzen, wie kann man Gesundheit positiv darstellen und formulieren, was ist das, was ist eine gesunde Beziehung, das finde ich schon mal sehr spannend, also wenn man nach der WHO-Definition geht, dann ist ja Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit. Aber subjektiv ist das natürlich sehr, sehr unterschiedlich, wie Beziehungen erlebt werden. Was die einen für gesund halten, ist für die anderen vielleicht schon gestört. Und diese Subjektivität, wie Menschen Beziehungen erleben, wie sie sie bewerten im Vergleich zu übergeordneten, standardisierten, also was für viele oder für alle Menschen gilt, das finde ich gerade spannend. Du guckst gerade nach, ob meine Definition stimmt, der WHO.
Genau, weil ich dachte mir tatsächlich, also es ist jetzt mein Empfinden, dass die WHO ja mittlerweile schon deutlich weiter ist, was das Thema Gesundheit angeht und dass jetzt ja eben auch dort weggegangen wurde, eben von Abwesenheit von Krankheit zu sprechen, sondern ich meine, dass es da ja auch schon darum geht, letztendlich anpassungsfähig zu sein, Sinn erleben zu haben und dass sie auch schon ein salutogenetisches Begriffsverständnis haben. Das war jetzt zumindest mein Gefühl, dass sie da eben auch schon eine differenziertere Betrachtung haben. Aber da mag ich mich auch täuschen und da bin ich immer gleich offen und sage, okay, ich muss das jetzt recherchieren von wegen, ob ich da jetzt falsch lag oder was missverstanden habe, weil es mir einfach wichtig ist, da ja immer letztendlich auch das Richtige zu erzählen.
Gut, jetzt haben wir noch mal ein schönes Beispiel, warum andere jetzt vielleicht vor dir Angst bekommen. Jetzt sind wir bei der in Anführungsstrichen scharfen Zunge. Das heißt, halt ich erzähle mal sowas dahin und das, was ich sage, wird jetzt, weil wir die Möglichkeit ja auch haben, postwend nachgeguckt, ob das jetzt so stimmt. Wenn ich jetzt unsicher wäre mit mir, dann würde ich denken, ach du Scheiße, der haut mich jetzt hier öffentlich noch in der Podcast-Situation in die Pfanne und erklärt mir, du arbeitest nach einer Definition, die ist seit 30 Jahren, gibt es die nicht mehr. Das gab es früher, ja. Ich überspitze extra.
Ja, ja.
So, und das ist eben, und das ist eben meine andere zentrale Erfahrung in meinem Arbeitsleben, dass ganz viele Menschen eben diese Situation als, also diese Beschämungssituation, falsch zu sein und wenn ihnen das andere unmittelbar mitteilen können und das mögen die nicht so gern und reagieren dann entsprechend mit ihren Schutzstrategien. Ne? Das ist dann so ähnlich wie manche Menschen, die sofort bei anderen irgendein Defizit feststellen und kriegen sofort Ratschläge. Das ist dann so ein ähnlicher Effekt. Ich habe das jetzt halt nur genutzt. Ich gehe mal davon aus, dass die WHO, obwohl sie ja jetzt seit den letzten 3 Jahren noch umstrittener ist, aber sich auch da weiterentwickelt hat. Aber ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass Gesundheitserleben ein hochgradig subjektives Empfinden ist. Mhm. Also jetzt in Beziehungen. Ja. Mhm. Was du mit deiner Frau vielleicht angenommen, ihr hättet alle beide die Bewertung, unsere Beziehungsgestaltung ist gesund, dann könnte ich das oder irgendwer anders von außen auch anders sehen. Mhm. Dass ich mich in dieser Art von Beziehung überhaupt nicht gesund fühlen würde. Mhm. Und das meine ich damit. Also wie kann man viele Leute ansprechen, weil es gibt immer wieder so Ideen, dann sagen sie doch mal, wie das jetzt wirklich so sein sollte. Mhm. Ja, und dann gibt es so allgemeine Floskeln, ne? So ein Zentralsatz jetzt von Gerald Hüther ist, den ich da natürlich immer wieder höre und gehört habe, hat ja auch ein Buch drüber geschrieben, andere nicht zum Objekt seiner eigenen Wünsche, Bewertung und Interessen machen. Mhm. Und das ist so ein Satz, schreibe ich jetzt so einen Zentralsatz auf diese Webseite von dem Medienstar, sozusagen Hüther, und arbeite mich daran ab, weil nach meiner Definition machen wir permanent andere zum Objekt unserer eigenen Wünsche, Interessen und Bedürfnisse. Oder sage ich gleich, das ist der Normalzustand, lass uns eher gucken, wie handeln wir das miteinander aus, damit es nicht zu Schädigungen kommt. Mhm. Aber zu sagen, mach es nicht mit anderen, das ist so wie dieser Spruch, der Klügere gibt nach und deswegen beherrschen die Dummen die Welt.
Ja. Was mir als erstes in den Sinn kam, war, es gibt ja auch manche Leute, die wollen gerne als Objekt behandelt werden.
Absolut. Das bezahlen sogar dafür.
Die bezahlen sogar dafür, wo dann die Frage ist, Ne, machst du die zum Objekt, wenn du sie nicht zum Objekt machst, da fängt es dann ja an, spannend zu werden mit den Verschachtelungen und wo es dann ja auch irgendwann ins Paradoxe geht. Wobei ich das ist tatsächlich spannend finde im Hinblick auf, also was fühlt sich vielleicht für mich gesund oder normal an? Oder was ist tatsächlich gesund? Weil ich glaube ja schon, dass es eine gewisse Annäherung gibt, wie, was ja jetzt tatsächlich gesundheitsförderlich, entwicklungsförderlich, menschendienlich ist. Also ich glaube schon, dass sich da gewisse Faktoren identifizieren lassen, ohne dass ich jetzt welche aus dem Stand parat hätte oder zumindest keine Liste. Weil es gibt ja mitunter auch Muster und das ist ja, also ich erinnere mich fast so ein bisschen dran, das war ein anderes Video, was du mal im Rahmen der Weiterbildung während meiner Praktikumszeit gezeigt hattest, wo es dann um irgendwie so einen Mann und eine Frau ging, die auch so ein Nähe-Distanz-Thema hatten und die dann quasi nur, ich sag mal, ja, wenig intimen Sex hatten. Ne, vielleicht erinnerst du dich an diesen Film, wo das dann auch irgendwie dargestellt wurde. Aber mir ist das einfach sehr in Erinnerung geblieben, weil du das da sehr plastisch beschrieben hast. Naja, die haben auf der einen Seite das Nähebedürfnis, das Intimitätsbedürfnis, können es aber nicht wirklich leben. Deswegen nimmt der Mann die Frau quasi nur von hinten, wo sie sich nicht in die Augen gucken müssten oder nicht irgendwie einen Bezug haben. So, und da ließe sich jetzt ja sagen, das kann ja für die auch normal sein. Die Frage ist, wenn es für die normal ist, ist es automatisch gesund oder ist es dann, ne, ist es gesund, wenn sie es für gesund erleben? Jetzt mal sehr plakativ gesprochen, es lässt sich natürlich auch erweitern auf alle möglichen anderen Beziehungen beim Verständnis von Liebe. Es gibt ja welche, die verstehen unter Liebe, dass man sich gegenseitig schlägt oder dass man Gegenstände nacheinander wirft. Das ist dann Ausdruck von Liebe für die Person, das haben die so kennengelernt und die Frage ist nur, weil die das jetzt so als Liebe kennengelernt und verstehen gelernt haben, macht es automatisch auch zu Liebe oder gesund? Oder ist es nicht dennoch hinterfragenswürdig jetzt im Hinblick auf eine, ich sag mal zumindest auf einen Versuch einer vielleicht allgemeingültigen Definition, auch wenn Definitionen keinen Wahrheitswert haben? Also, ne, weil nur weil jetzt ja jemand sagt, ja, wir führen eine gesunde Beziehung und du vielleicht von außen daneben stehst und sagst, naja, die ist aber nicht gesund, ist ja die Frage jetzt, wer hat Recht? Ist auch die Frage, geht es überhaupt um diese Frage, wer hat Recht? Aber ich finde, das ist ein spannender Punkt, gerade mit dem gesund. Und wenn es wirklich darum geht, es ist irgendwie, es erfüllt auch gesunde Kriterien, weil mit normal könnte ich gut leben, wenn du sagst, ne, da führen welche eine normale Beziehung und ich kann das als normal oder unnormal betrachten, aber gerade beim Thema gesund glaube ich schon, dass es dort zumindest einen Annäherungswert gibt oder geben kann, was letztendlich menschendienlich ist.
Ja. Das war jetzt so viel, das hat jetzt so viel in mir ausgelöst, dass ich gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll, weil das für mich sehr komplex ist, wie du da formuliert hast. Da stecken so viele Sachen für mich drin. Ich will versuchen, vielleicht mal ein, zwei Dinge daraus zu picken jetzt. Das erste ist, wer kann sich anmaßen, also begibt sich in eine machtvolle Bewertungssituation und glaubt, dass er die Beziehung von anderen Menschen beurteilen kann, ob die für die Person, die sie miteinander praktizieren, gesund oder ungesund ist. Da fängt es schon mal an schwierig. Ich glaube, da fängt es an für mich schwierig zu werden. Dann würden andere Leute sagen, nee, also wenn man sich beim Sex nicht in die Augen guckt, das ist doch nicht normal, das ist doch keine Beziehung, das ist ja wirklich nur Objektkontakt sozusagen, aber halt Subjektkontakt, nee, das ist ja, da ist ja gar kein Herz dabei oder irgendwie sowas. Gut, und weil du sagst ja, die haben es vielleicht so erlebt und kennengelernt und für die ist das so normal, dann würde ich sagen, ja, warum nicht? Ne? Und wer, angenommen, wir würden jetzt zu der Bewertung kommen, wie so eine Art Beziehungsmediziner, der jetzt diagnostiziert, sie sind krank. Wer sowas macht, ist klares Kriterium für gestörte, krankhafte Beziehung. Da muss ich ihnen Medikamente verordnen oder da muss ich sie überweisen zur Psychotherapie, zum Tarot-Robert oder irgendwie sowas. Ja. Und das ist ja dann spannend, weil dann haben wir ja dieses Einführung von Macht, von Bewertung. Und dann ist die Frage, machen die das, nehmen die das an und gehen da noch irgendwo hin und setzen sich damit auseinander. So, das wäre das Erste. Also wer definiert für mich, wann ich mich gesund fühle oder nicht? Und ich habe es ja, habe ich glaube ich schon mal in irgendeinem Podcast darüber erzählt, Ich hatte ja damals zum Ende meiner geschäftsführenden Tätigkeit bei meiner Firma, wo ich da Mitgesellschafter war, kriegte ich ja so ganz schlimme Entzündungsphänomene, also wahnsinnige Schmerzen in meinen Knien und konnte überhaupt nicht mehr gehen. Und so, da würden andere sagen, oh, das ist aber krank. So, und dann war ich ja auch bei Medizinern, weil ich mir natürlich Schmerzlinderung erhofft hatte, was ich für mich so nicht einstellte. Und die rieten mir dann ja sozusagen zur Totaloperation. Zwei künstliche, vollständige Kniegelenke einzubauen. Und dann eine andere Lösung gab es scheinbar nicht. So. Und dann bin ich auf einen anderen Arzt gestoßen. Der hatte mal bei mir selbst eine Weiterbildung gemacht in Hypnose. Und der sagte, ja, sagt er, das kann man nicht sagen, ob das jetzt günstig ist oder nicht. Also, fotokopierte mir einen Fachartikel, wo man irgendwie, was weiß ich, mehrere hundert Orthopäden eingeladen hatte zu einer Fachtagung und hat denen Röntgenbilder gezeigt und die sollten dann selbst die Diagnose stellen anhand von Röntgenbildern und sollten dann ableiten, zu welchen weiteren Eingriffsmaßnahmen sie dort halt kommen. Und das war total spannend, dass ganz viele dann anhand des Röntgenbildes entschieden haben, ich sag mal, was ist krank oder halt gesund, obwohl der Patient selbst subjektiv gar keine Schmerzen hatte. Hm. So, und der hat zu mir gesagt, und der Artikel war auch überschrieben, das Zitat von einem Arzt, ich behandle doch keine Röntgenbilder. Ja, das heißt, manche sterben und hinterher merkt man ja erst, was die objektiv für schwere Schädigungen hatten, haben aber subjektiv das gar nicht als Krankheit identifiziert.
Ja. Ist einer der Gründe, warum ich selten zum Arzt gehe, weil ich immer sage, was ich nicht weiß, habe ich nicht. Das ist so einer meiner Grundsätze, der vielleicht damit so ein bisschen korrespondiert. Was für mich jetzt tatsächlich den Unterschied bildet, weil ich bin absolut bei dir bei der Frage der Deutungshoheit und wer entscheidet das. Aber was ich jetzt rausgehört habe, ist, wir haben zwei Personen, die miteinander kommunizieren, interagierende Beziehung führen. Diese als gesund definieren, die Kommunikation und Beziehungsführung und eben auch, wo keiner der beiden den Leidensdruck hat. Weil das ist jetzt ja das, was für mich jetzt den Unterschied gebildet hat, weil in dem Moment, wo ja mindestens eine Person Leidensdruck hat, würde ich sagen, naja, okay, an der Beziehung ist, die ist eben nicht gesund in Anführungszeichen, weil wenn sie gesund wäre, würde ja jetzt der Leidensdruck in Bezug auf die Kommunikation, nicht Leidensdruck, ich habe Rückenschmerzen oder dergleichen, sondern ich habe irgendein Thema mit der Beziehung, dann würde ja möglicherweise, gut, du guckst schon wieder so KD, wo du gleich gute Gründe hast, dass es auch dann nicht angesprochen wird. Ja, das ist richtig. Aber so vom Grundverständnis, ich sag mal, in einer grundlegenden, ohne jetzt komplett ausdifferenzierten Konstellation, wäre ja auf jeden Fall die Abwesenheit von Leidensdruck oder zumindest die Abwesenheit von einem Meta-Leidensdruck, ne, also dass zumindest es keinen Leidensdruck in Bezug auf den Leidensdruck gibt, wäre dann ja, glaube ich, noch ein elementarer Bestandteil.
Ja, also ich finde, wenn eine Person in der Beziehung Leidensdruck hat, sollte die andere auch Leidensdruck haben. Daran sollte man arbeiten, damit es dann halt einen Ausgleich gibt. Das war jetzt natürlich spaßhaft gemeint eher. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, das würde ich natürlich auch so sehen. Das Problem in Paarbeziehungen, wo eine Seite einen Leidensdruck hat, ist ja häufig das Phänomen, wo die eine Person manchmal mit Hilfe einer Therapeutin oder eines Therapeuten daran arbeitet, die andere Seite, manchmal häufig der Mann, aus meiner Erfahrung, den Mann zu überzeugen, dass doch das so nicht in Ordnung ist, wie er das macht. Es müsste anders sein. So. Und dann wird es wieder schwierig. Das heißt, wie kann man dann diesen Mann oder Männer allgemein einladen, dass sie das dann machen? Also, dass die erkennen, dass ihr Verhalten nicht gut ist. So. Manche, die haben da gar kein Problem, die sagen, wenn das für meine Frau oder für meine Partnerin gut ist, mache ich das. Andere kommen aber mit irgendetwas in Kontakt, wo sie sich schützen, verteidigen, ihre Autonomie oder sofort Reaktanz entwickeln, dass sie wieder jemand von außen verändern will. Und so weiter und so weiter. Dann wird das ganze Spiel schwierig. So, also Ich stimme dir aber zu in deiner Aussage. Ich habe das jetzt so gefasst, mal versucht zu beschreiben. Wie muss denn eine Beziehungsgestaltung mit sich selbst, also in sich selbst, im inneren Self-Talk oder im inneren Dialog zwischen den unterschiedlichen Anteilen der Ambivalenzen, die wir haben, organisiert sein oder mit jemand anders im Außen, damit die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass auch eine Störung, nenne ich das mal, entsteht. Mhm. So habe ich das mal gefasst. Das heißt, angenommen, man wollte das selbst produzieren, was wären dafür hilfreiche Strategien? Also ich habe mich halt so genähert. Und eine ganz hilfreiche Strategie ist, wenn man sich von der Biologie her bewegt, dann ist es, glaube ich, ganz gut, dass man alle Bewegungen im Raum, die möglich sind, irgendwann mal macht hin und wieder, damit das nicht einseitig wird, dass man beugt und streckt und so weiter, ja? Sonst weißt du ja, Robert, du kennst solche Personen vielleicht auch aus dem Konzern, die so seit langen Jahren arbeiten, die haben dann so Haltungsdeformationen oder Einseitigkeiten, könnte man das sagen. Da fehlt Flexibilität, Beweglichkeit und so weiter. Ne? Und wenn man jetzt also eine Seite nicht mehr belebt oder sie wird von außen nicht mehr aktiviert und belebt, also beispielsweise so ein ganz einfacher Pol, von Sicherheit und auf der anderen Seite halt Gefahr, Risiko, also wo man nicht alles bestimmt und kontrolliert. Wenn man diese Pole hin und wieder aufsucht und so ein Erleben hat in beiden Phänomenbereichen, würde ich sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass es zu Störungen kommt. Verbietet man sich eine Seite, warum auch immer, dann führt zu Einseitigkeiten und dann wird es eng. Und dann findet man das auch nicht nur im psychischen Bereich, sondern alles, was dann einem angeboten wird von so freundlichen Menschen wie dir, dass das dann negativ bewertet wird oder es wird abgewertet. Wenn du sagst, leben Sie doch Ihr Leben mal anders, seien Sie mal ein bisschen mutiger, fahren mal allein in Urlaub oder machen Sie mal dies und halt jenes, dann würden die dir lange erklären, warum das keine gute Idee ist. So. Ja, ich glaube, dass das schon so Kriterien sind, wie gut man seine Widersprüche reguliert und je weniger man sich selbst auch in innere Machtkämpfe da verstrickt. Also, ne, du kennst ja die Modelle, innere Familie, inneres Team und was es da alles so gibt, dass wir gern in gewissen Situationen so eine Mehrheitsfraktion haben, die dann über die andere Seite halt bestimmt. Die dann vielleicht bestimmt, wenn die Mehrheitsfraktion bei dir ganz stark ist, Loyalität, Treue und so weiter zu deiner Partnerin, dann und die andere Seite meldet sich ganz selten, aber manchmal doch ganz intensiv und sagt, es wäre mal gut, heute Abend allein auszugehen. Wie setzt die sich dann gegen die andere Mehrheitsfraktion durch? Hat die dann halt ein Rederecht? Gibt es dann Minderheitenschutz in dir?
Für ich glaube, ich hab ein relativ ausgeglichenes Parlament, oder sagen wir, ich habe zumindest das Parlament im Blick und gucke, wie sich es gut gestalten lässt. Und im besten Fall macht ja auch die andere Person das tatsächlich. Haben wir da eine gute Balanceübung. Thema Übung ist noch ein Punkt. KD, du hattest mir ja am Anfang gesagt, dass du einen Retreat, wie es ja neudeutsch heißt, vorbereitet für Paare in Frankreich und hast ja auch gesagt, Robert, schau doch mal drauf und wirf mal deine ersten Eindrücke hier ins Mikro.
Genau. Hast du da mal drauf geschaut parallel? Ich habe es dir ja gerade erst geschickt.
Ja. Wir haben ja gesagt, ich mache es einfach spontan auf und du kriegst gleich ungefiltert meine Ersteindrücke, was mir so in den Sinn kommt. Wie ungefiltert möchtest du es denn haben, KD?
Du kannst mit mir ganz offen sprechen.
Ganz offen?
Ja.
Also die Bildauswahl finde ich gelungen. Also vor allem die Landschaftsbilder sind sehr einladend. Das erste, wo ich so sehr drüber schmunzeln musste, war der Seminartitel Erfolg und Partnerschaft, die Balance, die Leader brauchen. Also gerade der Begriff Leader ist ja, glaube ich, einer, der mittlerweile sehr sehr strapaziert wird in der Kommunikation, also zumindest jetzt im Geschäftskontext, weil heutzutage ist ja jetzt jeder Leader und Self-Leadership ist wichtig und jeder ist heute irgendwie halt Führer. Also das hat mich einfach ein bisschen amüsiert, weil eben dieser Begriff mittlerweile sehr inflationär gebraucht wird. Und wo ich es dann schade, also ich glaube nicht, dass du oder ihr den aus demselben Grund in der Hinsicht gebraucht, aber ich glaube, das ist halt ein Effekt, der halt im Guten wie im Schlechten halt kommen könnte, dass eben viele den jetzt einfach so verwenden, so umfangreich. Ach ja, aber das finde ich schön. Also die geheime Zutat zum Erfolg im Unternehmen, der Partner oder die Partnerin der Führungskraft, das finde ich einen sehr tiefgehenden Gedanken schon, den, glaube ich, viele gar nicht so im Blick haben. Aber gerade, ich sag mal, die Unterstützung oder Nicht-Unterstützung zu Hause oder vielleicht auch Spannungsfelder übertragen sich natürlich dann auch auf, also in dem Fall mich selbst und dann natürlich auch in andere Kontexte. Und je besser es zu Hause läuft, umso besser kann ich natürlich auch mit Rückendeckung oder eben mit auch einem Sidekick letztendlich beruflich agieren. Das finde ich also wirklich einen sehr schönen Punkt. Ich bin wieder so ein bisschen rechtschreibungsfanatisch unterwegs, weil geheim würde man an der Stelle klein schreiben, aber hat vermutlich Gründe, warum es groß geschrieben ist. Aber du hast ja gesagt, du möchtest hier die volle Darstellung. Also es sieht sehr exklusiv aus und ich glaube, das ist ja auch die Zielgruppe. Also wenn ja auch von Leadern gesprochen wird und von Unternehmern, ist es sicherlich was für sehr anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Das klingt sehr, also sehr, sehr angenehm und vor allem auch die Betonung auf Angebote und mit dem sicheren Raum ohne bewertende Kritik, um mutig Neues zu entdecken und auszuprobieren. Ne, mein ambivalenter Anteil sagt von wegen, vielleicht wollen die Leute auch nichts ausprobieren, vielleicht wollen sie auch einfach nur eine gute Zeit haben,
Das
aber.
ist absolut auch in Ordnung.
Und das ist ja mit drin, weil es ein Angebot ist. Es ist ja ein Angebot, sich mutig auszuprobieren und der sich nicht ausprobieren will, macht halt es nicht. Also deswegen ist ja auch das Wort Angebot tatsächlich oben sehr schön. Ja, das ist so der Ersteindruck. Wie geht's dir denn damit?
Ja, naja, du hast genau den Punkt rausgearbeitet, was die Motivation in erster Linie gebracht hat, war, dass ich immer wieder, wenn ich unterwegs war, auch in Unternehmen und man ist abends noch essen gegangen, dass dann, ach, würde Ihnen auch gerne noch mal ein paar andere Themen vorstellen von zu Hause. Dass da ganz oft häufig Fragen zur Paarbeziehung kamen. Also, dass, wenn es jetzt die Männer waren, dass die Männer das Gefühl hatten, sie verlieren an Wert zu Hause in ihrer Familie durch die große Abwesenheitszeiten, die viele einfach haben. Und umgekehrt die Frau aber auch das Gefühl hat, die dann zu Hause bleibt, geblieben ist, dass sie nicht mehr so adäquat Wert hat. Und aus dieser jeweiligen empfundenen Wertlosigkeit oder die man sich selbst so zuschreibt für den jeweiligen Kontext. Die Frau dann halt im Arbeitsleben, ich bin gar nicht mehr dabei, ich weiß gar nicht mehr, was da richtig passiert, ich fühle mich da so abgehängt und so weiter, ich bin nur zu Hause, wobei das ja eine besondere Leistung ist, können natürlich sehr viele Kommunikationsmissverständnisse entstehen und ja, und dann habe ich gedacht, das könnte doch mal ein gutes Angebot sein. Ich habe das jetzt schon mal in meinem vertrauten Kundenkreis verschickt. Und interessant waren so Feedbacks wie genau, was du sagst, dass viele das Angebot sehr schön finden, den Ort, Location, alles super toll. Und aber gleichzeitig so eine Befürchtung besteht, dass man sich da offenbaren muss vor anderen. Dann kriegen die ja mit, so nach dem Motto, da habe ich schon alleine mit meiner Frau Schwierigkeiten, wenn wir da irgendwo hingehen. Im geschützten Rahmen. Jetzt sollen wir das gleich mit anderen Paaren noch gemeinsam machen. Und das war nochmal ganz interessant, weil ich eine viel leichtere Vorstellung habe. Dass es eben gerade nicht darum geht, zu bewerten, sondern dass man da eher, du kennst ja auch meine bevorzugte Arbeitsweise, mehr Anregungen gibt es, die in sich eher ins Arbeiten kommen und in einen neueren inneren Dialog, der sich dann im Außen auf der Paarebene auswirkt. Und natürlich könnte es aber auch gut sein, wenn man sich dann bei den Essenszeiten zum Beispiel oder bei den Freizeiten auch einfach so zwanglos miteinander austauscht, weil ich glaube, das ist sowieso das Hilfreichste immer, dass die hören, wir sind damit gar nicht allein. Mhm. Das geht vielen so. Viele müssen diese Ambivalenzen regulieren, diese Widersprüche, die mangelnden Zeiten zu Hause mit einem schlechten Gefühl vielleicht zu leben, dort zu wenig zu machen, da zu sein und so weiter. Ja, aber also einerseits fällt es auf fruchtbaren Boden, andererseits merke ich aber, dass das vielleicht doch gewisse Sorgen auslöst. Das, ja.
Ja. Ich habe auch nochmal gerade gescrollt, weil ich mich auch gefragt habe, okay, wie viele Paare sind denn dabei? Und das ist ja tatsächlich ein bisschen im Text versteckt. Also mit 10 weiteren Paaren, also 20 Personen ist ja auch schon eine Hausnummer, die da so aufeinandertreffen. Also könnte ja fast ein Casting-Format sein. Also ich meine, das wird es vermutlich nicht sein. Da muss vermutlich niemand Sorge haben, dass gleich eine Reality-TV-Show draus wird. Aber 20 Personen bietet natürlich eine Menge, ich sag mal, Wachstums-, Reibungs-, Konfliktpotenzial. Also es ist ja auch schon eine, also finde ich, eine große auch Herausforderung, ja 10 Paare auch gut zu begleiten.
Ja, das ist es, aber da vertraue ich meiner langjährigen Erfahrung und meiner Seminarpartnerin. Ich glaube, wir können das ganz gut handeln.
Genau, also glaube ich auch, aber ich habe mir nur gedacht, so 20 Personen ist schon eine Hausnummer. Also einfach jetzt von der Quantität und auch ja für die Teilnehmenden, weil natürlich das einfach nochmal viel mehr Leute sind und wie du ja sagst, vielleicht ja auch Unsicherheiten sind, wer ist da eigentlich noch dabei? Ne, was ist, wenn ich vielleicht einen Geschäftspartner oder eine Geschäftspartnerin sehe und dann wir plötzlich dort beide stehen und sehen, okay, wir sind jetzt hier. Ne, und haben es natürlich beide nur wegen der schönen Landschaft gebucht und weil wir KD so schätzen und weil wir sagen, wir wollten einfach da mal gemeinsam wegfahren und dann beim Boule-Spielen einfach mal ein Glas Wein trinken. Also da fängt es, glaube ich, dann an, sehr interessant zu werden. Also ich stelle mir das sehr spannend vor, je nachdem, wie viel du dann davon erzählen darfst. Es ist ja jetzt für Ende September, Anfang Oktober geplant. Bin ich dann sehr neugierig, was dann so deine Eindrücke sind, unabhängig davon, was dann dort im Einzelfall bei den Personen passiert ist. Aber es klingt auf jeden Fall auch nach einem spannenden Rahmen auch der Selbsterfahrung, sowas zu begleiten und sowas durchzuführen. Ich vermute ja zumindest, dass es das erste Mal ist, dass du dieses Format umsetzt.
Ja, das ist das erste Mal und wir haben uns ja auch überlegt, dass wir ja auch unterschiedliche Arbeitsgruppen haben für Männer und Frauen. Mhm. Also, dass wir schon der Unterschiedlichkeit auch Rechnung tragen wollen und deswegen ja auch als Seminarleitung Mann und Frau. Und alles, was du sagst, finde ich ja gerade spannend. Natürlich haben wir da genau diese ganzen Beziehungsaspekte, über die wir ja heute die ganze Zeit im Podcast gesprochen haben. Das heißt, natürlich erleben die das so zu Beginn eines Workshops, wenn die da zusammenkommen, dass man sich Leuten näher fühlt, verbunden fühlt, also wo man mehr Sicherheit hat, wo man vielleicht leichter in Kontakt kommt als wie mit anderen. Und diese ganzen Phänomene einfach zu erleben, ohne zu erklären, ohne zu bewerten, aber das immer wieder in so eine wohlwollende Auseinandersetzung zu bringen und das miteinander zu besprechen und auszuhandeln und auch auszuhalten und zu merken, es sind die eigenen Projektionen, über die wir ja vorhin auch gesprochen haben. Es sind nicht wirklich die anderen. Mhm. Aber die brauchen wir im Außen, um uns vielleicht abzugrenzen, sicher zu fühlen, zu schützen und so. Und darum Erfahrung zu machen, das glaube ich, ist auch für die Führungsaufgabe nochmal unheimlich wichtig. Mhm. Aber wir werden sehen, ob das Seminar zustande kommt. Wird sich jetzt in den nächsten 2-3 Wochen entscheiden.
Ich meine, das wäre jetzt ja auch die Frage, also unter der Annahme, dass unser Podcast rechtzeitig erscheint. Angenommen, es gäbe noch Leute, die sagen, oh, das klingt für mich spannend, ich bin auch Unternehmerin oder Unternehmer.
Oder Führungskraft. Also auch dazu.
Oder Führungskraft, aber auf jeden Fall in einer entsprechenden, ohne jetzt andere Tätigkeiten damit abwerten zu wollen, aber in einer, sage ich mal, anspruchsvollen Position, wo ich eben ähnliche Personen auch suche, die vielleicht auch ähnliche Herausforderungen haben, würden die Leute auf dich zukommen, würden sie sich bei dir melden oder wie könnten die ihr Interesse bekunden?
Ja, die könnten mir einfach eine E-Mail schreiben und dann kriegen sie die nötigen Unterlagen zugesandt.
Gut, das heißt, wir werden das einfach bei der Folge mit dazu schreiben, dass die Leute dann auch sich an dich bzw. euch wenden können. Und dann ist ja bis September noch ein bisschen Zeit, wo ja auch das manchmal ja schon so eine Intervention ist, so dieses Bewusstsein, oh, ich habe da jetzt einen Kurs gebucht, so geht es mir zumindest, wenn ich manche Weiterbildungen buche, die auch ein bisschen anspruchsvoller sind, wo ich mir vorher auch so Gedanken mache, wie wird das eigentlich sein? Was erwarte ich von mir? Was erwarte ich von den anderen? Wie gehe ich dorthin? Auch das kann ja manchmal schon einen Unterschied bilden, einfach die Entscheidung für so eine Selbsterfahrung.
Genau. Ansonsten müssen wir dich noch irgendwie einladen als Spezialgast. Du kannst dann mit meiner Partnerin Nicola Tarotkarten legen. Die ist da auch sehr versiert.
Ja, ich glaube tatsächlich, also es klingt sehr spannend, aber ich bin da terminlich schon gebunden. Und ich glaube, das wäre dann vielleicht auch ein, zumindest für mich im ersten Moment, ein sehr großer Schockmoment, wenn ich vorbeikomme und sage, so, liebe Paare, jetzt legen wir mal alle hier Tarotkarten und gucken mal, was das mit Ihnen und Ihrer Beziehung zu tun hat. Ich glaube, das würde dann den, nicht den Rahmen sprengen, aber es fühlt sich zumindest an der Stelle nicht richtig an. Aber vielleicht, KD, machen wir ja irgendwann mal einen Tarot-Workshop im Sinne von du mit deiner vielschichtigen Erfahrung und ich komme dann als One-Trick-Pony mit den Tarotkarten um die Ecke und dann gucken wir mal, was daraus entsteht.
Genau.
Falls es da Interesse gibt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns auch da gerne, weil wenn wir wissen, dass es einen Bedarf gibt, dann haben wir natürlich nochmal einen Grund mehr, vielleicht auch solche Projekte und Ideen umzusetzen. Neben dem natürlich Workshop, den ich irgendwann anbiete für 5.000 Euro, wie man mit Tarotkarten arbeitet. Das hatten wir ja vor Weihnachten erzählt, aber auch jenseits solcher Spaßideen gibt es natürlich da Möglichkeiten.
Gut, dann vielen Dank, Robert, für die heutige Folge und ich bin gespannt in ganz vielerlei Richtungen im Moment, was sich alles ergibt und was wir weiter für Erfahrungen machen. Gibt es eigentlich eine neue Aufgabe auch jetzt für die nächste Zeit? Oder
Eine neue Aufgabe.
ich bin auf den Geschmack gekommen.
Ich würde sagen, wir machen das mal tatsächlich ein bisschen interaktiver im Sinne von nicht nur, dass wir uns die Aufgaben geben, sondern wir uns einfach mal Inspiration vielleicht auch von den Zuhörern und Zuhörern geben lassen und dann einfach beim nächsten Mal diskutieren, welche Impulse da uns gesendet wurden und dann einfach da was auswählen fürs übernächste Mal. Das ist zumindest das, was sich für mich gerade stimmig anfühlt.
Hört sich sehr gut an. Da bin ich einverstanden.
Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, schicken Sie uns gerne Ihre Vorschläge, was wir mal ausprobieren sollten, und dann werden wir es besprechen, diskutieren und auswählen. Und bis dahin allen eine gute Zeit.
Gute Zeit.